Advent im Schatten des Zweifels. Advent heißt ja Ankunft, Jesus kommt an. Und jeder hat es schon, denke ich, oder viele von uns, die meisten schon erlebt, dass Jesus in ihrem Leben angekommen ist, so grundsätzlich oder auch immer wieder durch Begegnungen. Ich habe gestern eine Begegnung gehabt, es war auch bei der Beerdigung von Fritz Weidemann, eine Begegnung, die ich erbeten habe, die ich erhofft habe, aber die ich nicht erwartet habe, dass die doch wirklich stattfindet und dass die gut wird. Und da habe ich gedacht, ja, so ist Gott. Das sind ein paar hundert Leute und ich stehe also völlig unbeabsichtigt neben dieser Person, der sagt Hallo, Armin, und ich sage Hallo und so weiter. Es gibt so Begegnungen, die sind ganz überraschend, wo man merkt, Gott ist da und er hört Gebet der Familie oder in der Ehe, Gemeinde oder auch sonst, wenn man so unterwegs ist. Und da gibt es noch Themen, da warte ich noch, dass Gott kommt, dass er eingreift, dass Jesus kommt, dass er ankommt in einer bestimmten Situation, in einer Frage, in einer Not, wo ich keine Antwort habe, wo ich keine Lösung habe. Und wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Das Vögelchen, ne, da war auch so eine Not da und man konnte nicht eingreifen. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr so Lebenssituationen kennt. Einerseits, Jesus ist angekommen, da kann man Gott loben und ihn preisen und freut sich drüber, dass er da ist und dass er sich gezeigt hat. Und dann gibt es noch Situationen, vermutlich bei vielen von euch, vielleicht heute noch nicht, aber sie können noch kommen. Sie müssen nicht kommen, besser wenn sie kommen nicht, aber wahrscheinlich ist es ein Teil unseres Lebens, dass wir Fragen haben, wo wir keine schnellen Antworten finden, vielleicht über Jahrzehnte nicht oder noch länger oder vielleicht nie. Man hat gebetet und vertraut und es scheint nichts zu geschehen. Advent, das Warten auf die Wiederkunft Jesu und auch das Warten auf das Ankommen von Jesus in unserem Leben mit unseren persönlichen Fragen. Und ich habe euch nochmal da Fragezeichen reingezeichnet. Also wenn ihr euch dieses Bild merken könnt, dann könnt ihr den Rest der Predigt eigentlich vergessen oder fällt euch hoffentlich wieder ein. Aber dieses Bild ist eigentlich, das stimmt alles da. Diese Fragezeichen, kleinere, weiter weg oder größere, näher, vielleicht heute schon da, die sollen uns jetzt so ein bisschen begleiten. Und ich hoffe aber nicht, dass es jetzt noch dunkler wird um uns rum, wenn wir hier unterwegs sind, sondern dass Hoffnung und Licht auch reinkommt. Ich weiß nicht, ob du Advent feierst, Weihnachten feierst im Schatten des Zweifels. Wenn das so ist, dann hoffe ich, dass es eine ermutigende Predigt wird und wir schauen mal, was Jesus zu den Menschen sagt im Schatten des Advents. Ich habe einen Text aus Matthäus 11, die Verse 1 bis 6. Ja, Nathalie, machst du super. Du hast vorher ein bisschen, wir haben doch überlegt, wer drückt und sagt, du lieber, du machst es besser. Ich vergesse es eh. Wenn ich Seite 3 bin, dann ist die Folie von Seite 1 noch drauf. Deshalb machst du das und das ist viel besser. Das seht ihr jetzt schon. Also hier ist unser Text. Damit beschloss Jesus den Unterricht, den er seinen 12 besonderen Schülern gab. Von dort machte er sich auf den Weg, denn er wollte in allen Orten den Leuten seine Botschaft nahebringen. Alle sollten sie hören und verstehen. Das ist so der Rahmen, die Vorgeschichte, Jesus unterwegs. Und jetzt kommt unsere Geschichte. In der Zwischenzeit saß Johannes, das ist Johannes der Täufer, im Gefängnis. Dort hörte er von den wunderbaren Dingen, die der Messias tat. Er schickte seine Schüler zu Jesus und ließ sie fragen, bist du wirklich der, dessen Kommen angekündigt wurde, oder sollen wir warten, bis ein anderer kommt? Jesus gab ihnen diese Antwort. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Erzählt ihm, was hier geschieht. Blinde können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen, Aussatzkranke werden wieder gesund und rein, Gehörlose können wieder hören, ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist, auch jetzt hier in unserer Mitte, hier in Speyer. Und du siehst, wo wir unterwegs sind, was uns so bewegt. Vielleicht auch, sind wir vielleicht auch unterwegs im Schatten des Zweifels, auch im Advent, in dieser Zeit der Lichter, und wir warten darauf, dass du ein Licht anzündest, jetzt auch in unsere Lebenssituation hinein. Du kennst uns und du bist da, und ich danke dir, dass du reden wirst durch deinen Geist. Amen. Advent im Schatten des Zweifels. Wir lesen, in der Zwischenzeit saß Johannes im Gefängnis. Klingt ja nicht so adventlich, ne? So richtig, wirklich. Johannes der Täufer, wer ist das denn? Kurze Biografie, ganz schnell. Ein Engel kommt zu Zacharias, der wurde dann sein Vater. Zacharias, ein Mann, ein Priester im Tempel in Jerusalem. Wir gehen 2000 Jahre zurück, er verrichtet seinen Dienst, routinemäßig, wie ich jetzt auch hier predige. So ging er im Tempel, hat seine Gebete verrichtet, hat eigentlich jetzt nicht erwartet, dass ein Engel vom Himmel kommt und zu ihm redet, ist aber passiert, und der Engel sagt ihm und seiner Frau dann auch noch damit, ihr werdet einen Sohn bekommen. Eigentlich waren die viel zu alt dafür, und das war schon ein Wunder. Und dann sagt er noch, und dieses Kind wird von Mutterleibe an erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Also schon nichts ganz Gewöhnliches. Und so kommt's. Die Elisabeth, die Mutter von Johannes, ist schwanger. Und die Maria, die Mutter von Jesus, nach dieser Ankündigung, auch Engel, dass sie schwanger sein wird durch den Heiligen Geist, kommt zu Elisabeth auf Besuch. Und da gibt es einen vorgeburtlichen Lobpreis. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, so richtig aufgefallen. Ne? Die Maria kommt und das Baby im Bauch der Elisabeth fängt an zu jubeln. Also nicht laut, sondern das bewegt sich irgendwie und macht sich bemerkbar. Und dieser Johannes, der wird zu einem Prediger, der zur Umkehr ruft, der sein Volk zur Umkehr ruft. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er kündigt damit Jesus an. Er tauft Leute, die Buße tun. Er sagt auch manchen ganz harte Worte, die nicht umkehren wollen. Und er weist immer wieder darauf hin, nach mir kommt ein Größer, und das ist Jesus. Er ist seinen Weg bereit, angekündigt schon im Alten Testament. Und Jesus sagt von ihm später, er ist der größte Prophet, den es jemals gab. Er war ein Freund von Jesus. Und dieser Johannes, wir haben kurz seine Geschichte gehört, dieser Mann sitzt jetzt im Gefängnis. Was ist passiert? Was ist der Grund? Der Grund, dass er ins Gefängnis geraten ist, gebracht wurde, ist, dass er den Mut hatte zur Wahrheit. Lesen uns Johannes 14, da haben wir jetzt keine Folie dazu, sondern das hört ihr einfach so mit. Herodes, das ist nicht der Herodes der Große, der den Tempel gebaut hat, sondern ein Sohn von ihm, der hatte Johannes gefangen gesetzt und in den Kerker werfen lassen. Der Grund dafür war Herodias, die eigentlich die Frau seines Bruders Philippus war. Johannes hatte ihm ganz offen ins Gesicht gesagt, es ist vor Gott nicht richtig, dass du sie zur Frau nimmst. Eigentlich wollte Herodes ihn dafür umbringen, aber er hatte Angst vor den Leuten. Denn die verehrten Johannes als einen von Gott gesandten Propheten. Also dieser Johannes mit dieser krassen, tollen Biografie sitzt und wartet im Schatten des Zweifels. Was geschieht? Was macht Jesus? Und so wird uns hier gesagt, er hörte von den wunderbaren Dingen, das durften wohl schon Leute zu ihm, seine Jünger durften zu ihm, er hörte von den wunderbaren Dingen, die der Messias tat. Er schickte seine Schüler zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der, dessen Kommen angekündigt wurde, oder sollen wir warten, bis ein anderer kommt? Johannes ist aktiv, er wird aktiv, er schickt zu Jesus, er will wissen, ob er der wirklich ist, er will wissen, woran er ist. Bist du der, der kommen soll? Interessant ist hier, er zweifelt gar nicht an dieser Verheißung vom Alten Testament, dass einer kommen wird, dass der Messias kommen wird. Aber alles, was so passiert um ihn rum und mit ihm vor allem, bringt ihn in Zweifel. Ist es vielleicht doch nicht dieser Jesus, den ich kenne? Ist es doch noch ein anderer? Sollen wir auf einen anderen warten? Er verbringt, also wir stellen uns das vor, er ist im Gefängnis. Er weiß nicht, was wird. Er ist im Schatten des Zweifels, wartet auf das Kommen von Jesus, fragt sich, wo ist er denn? und fragte sich, ach, würde der echte Messias, der angekündigt ist, der wirklich die Macht hat, der gesalbte Gottes, mich hier nicht aus diesem Gefängnis rausholen können? Würde der nicht kommen? Kann er nicht? Denkt einfach mal ein bisschen mit auf eure Situation, auch kann er nicht? Oder will er nicht? Das sind ja Fragen im Schatten des Zweifels. Oder gar hat er mich vergessen? Hat er mich vergessen? Ist er so beschäftigt da draußen mit seinen Zeichen und Wundern, dass er an mich, Johannes, überhaupt nicht mehr denkt? Johannes heißt ja übersetzt, der Herr ist gnädig. Und das war ein Name, den Gott selber ihm gegeben hat. Der Herr ist gnädig. Und er sitzt jetzt da und wartet auf diese Begnadigung durch Jesus, dass er ihn da rausholt. Also, er hört von den wunderbaren Dingen, schickt zu Jesus und die Leute kommen zu Jesus, die Jünger von Johannes, und Jesus gibt ihnen jetzt folgende Antwort. Vers 4 und 5 ist das in Matthäus 11. Jesus gab ihnen diese Antwort. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Erzählt ihm, was hier geschieht. Blinde können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen. Aussatzkranke werden wieder gesund und rein. Gehörlose können wieder hören. Ja, sogar Tote werden auferweckt, werden wieder lebendig. Und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Was mir aufgefallen ist im Text, dass Jesus nicht selber hingeht. Das finde ich schon auch krass. Ne? Die hatten ja so eine enge Verbindung. Der Johannes geht Jesus voraus und Jesus findet, ich sage jetzt mal salopp, findet es nicht, hält es nicht für nötig, Johannes im Gefängnis zu besuchen, selber hinzugehen. Er schickt seine Leute, er schickt die Jünger, da hat die Jünger des Johannes zurück. Geht hin und berichtet ihm Folgendes. Also ich habe die Wunder ja gelesen, die Jesus da getan hat. Und das weiß Johannes eigentlich alles. Das sind ja die Ankündigungen im Alten Testament bei Jesaja, was der Messias für Zeichen tun wird. Das sind die Merkmale, die Markenzeichen des Messias. Und Johannes kannte das, wusste das von Jesus. Also Jesus schickt ihn hin, um ihm was zu sagen, was er eigentlich auch schon weiß und erlebt hat. Unwahrscheinlich hilfreich, finde ich, im Zweifel des Advents. Also ich habe mir vor, mich so reinzusetzen, zu versuchen, reinzusetzen in die Situation von Johannes. Du sitzt im Gefängnis und du wartest auf eine hilfreiche Botschaft und dann hörst du, dass draußen Zeichen und Wunder geschehen, aber dieses Licht und diese Kraft der Wunder reicht nicht hinein in deine Zweifel, in dein Gefängnis. Und da ist schon die Frage, da habe ich doch vielleicht auf den Falschen gesetzt. Wir kennen immer das Ende der Geschichte schon, von daher ist es nicht so einfach, aber diese Zweifel in Fragen des Lebens, existenziellen Fragen, habe ich doch vielleicht auf den Falschen gesetzt. Ich glaube, das kennen wir als Christen auch schon, wenn wir schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, wenn Dinge passieren, die wir überhaupt nicht einordnen können. Ich weiß nicht, ob Johannes der Täufer sich geärgert hat im Gefängnis, er hat es nicht für nötig, zu mir zu kommen, ob er resigniert war, ob er traurig war oder vielleicht sogar wütend. Warum kommt er nicht? Und Jesus weiß das. Er kennt diese Gefühle und die Gedanken von Johannes und er gibt den Boten des Johannes noch ein ganz persönliches Wort mit auf den Weg. Und das ist das im Vers 6, Matthäus 11. Ja, sagt Jesus da, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Also da geschehen die Wunder und so, sagt ihm das. Und dann ist das so der Schlusssatz, den Jesus noch mitgibt für Johannes. Was soll das denn? Was bedeutet das denn? Selig, glückselig, wer keinen Anstoß an mir nimmt, andere Übersetzung. Also glückselig, wer nicht irre wird an mir. Wer nicht daran irre wird, jetzt auf Johannes bezogen, dass er trotz dieser Beziehung zu Jesus in Zweifel gerät, dass keine Antworten kommen, dass keine Lösungen in Sicht sind. Glücklich, glückselig der, der im Glauben nicht Schiffbruch erleidet, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sich's vorstellt. Wahres Glück, so übersetzt hier Roland Werner, ist Festhalten am vorbehaltlosen Vertrauen zu Jesus, auch wenn die Dinge wenn gar nichts im Moment dafür zu sprechen scheint. Wie geht es weiter? Warum sagt Jesus das? Das ist ja eigentlich schon ein prophetisches Wort, das dem Johannes Halt geben soll, dem, was dann kommt. Wie geht es weiter? Ich lese Matthäus 14, 6. Eines Tages hatte Herodes Geburtstag. Da trat die Tochter des Herodias, also der Frau, die er unrechtmäßig dem Bruder ausgespannt hat, auf und sie tanzte mitten unter den Gästen für ihn. Und Herodes fand Gefallen daran. Deshalb sagte er, ich schwöre, was auch immer du verlangst, ich werde es dir geben. Von ihrer Mutter angestiftet, sagte sie, gib mir hier und jetzt auf einem Teller den Kopf von Johannes dem Täufer. Da bereute der König seine Aussage, aber weil er es vor seinen Gästen geschworen hatte, befahl er, dass ihr der Kopf gebracht werde. Er schickte seine Soldaten, die schlugen Johannes im Gefängnis den Kopf ab, der wurde auf einen Teller gelegt und dem Mädchen überreicht, die ihn der Mutter brachte. Die Schüler von Johannes gingen dann hin und holten seinen Körper und legten ihn ins Grab. Wow, man mag sich das ja nicht wirklich vorstellen. Es gibt ja viele Künstler, die das gemalt haben, aber ich habe euch kein Bild mitgebracht. Jesus sagt ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Jetzt können wir dieses Wort vielleicht verstehen, dass Jesus Johannes noch mitgibt, bevor das passiert. Jesus sagt, auch wenn der Boden unter deinen Füßen wankt, wenn sich deine Erwartungen nicht erfüllen, deine Gebete nicht oder noch nicht beantwortet wurden, auch wenn der Glaube dir den Kopf kostet, also wir leben zum Glück in Religionsfreiheit, aber es gibt viele Länder dieser Erde, wo man heute nicht weiß, ob man morgen noch lebt, weil man zu Jesus gehört. Auch wenn du Gott nicht mehr verstehst im Moment und sogar noch ein bisschen zugespitzt, auch wenn der Teufel zu siegen scheint, dann selig, glückselig bist du, wenn du an mir festhalten kannst. Der Advent im Schatten des Zweifels wird für Johannes Advent im Schatten des Todes. Es kommt nicht die Befreiung, es kommt nicht die Lösung, es kommt nicht die Antwort, sondern es kommt der Tod. Ich finde es eine Geschichte, wo ich immer Schwierigkeiten habe zu akzeptieren auch, weil Jesus nicht eingreift. Er bewahrt seinen Freund nicht. Und was besonders krass ist, finde ich, es ist die Willkür eines Menschen, dieser Frau, der Herodias, die ihn um der Wahrheit will, die er ihr gesagt hat, hasste. Und diese Willkür kostet ihm den Kopf. Es ist eine ethische Frage. Es ist nicht richtig, was du tust, das hat zu Herodes gesagt und damit ja auch zu dieser Frau, die eigentlich zum anderen Mann gehörte. Es ist nicht richtig, was du tust. Eine ethische Frage kostet Johannes den Kopf. Menschliche Gedanken von mir, praktische Überlegungen, hätte Johannes geschwiegen oder widerrufen, hätte einfach gesagt, ich habe es nicht so gemeint und es war einfach in der Situation und so. Kann ja schon mal passieren, dass man sich in die Frau von einem anderen Mann verliebt und so. Hätte er vielleicht sein Leben retten können. Hätte, wenn man sich das vorstellt, wir denken ja praktisch, er hätte weiter evangelisieren können mit Jesus. Das wäre ein Tandem gewesen, ein Dreamteam aus unserer Sicht. Hätte gepasst. Johannes ruft zur Umkehr, bereitet weiter Jesus den Weg und alles, das geschieht nicht. Wäre das nicht wichtiger gewesen, aussichtsreicher, als an einer ethischen Frage letztlich zu scheitern? Wenn Johannes sagt, es ist vor Gott nicht richtig, hätten wir vielleicht gesagt, Johannes, entspann dich. Gott hat es nicht so gemeint, das steht auch im Alten Testament eher und das muss man nicht so ernst nehmen. In seiner Liebe kann er ja gar nicht wollen, dass dir irgendwas geschieht. Weil und so weiter. Was will der Heilige Geist uns sagen durch diese Geschichte, die jetzt nicht so eine überhaupt keine Wohlfühlgeschichte ist, eigentlich, aber vielleicht dann doch irgendwie doch auch, Advent im Schatten des Zweifels. Diese Geschichte will uns Mut machen, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben vom Advent her, vom Wiederkommen Jesu. Sie würden sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Er hat Johannes ja nicht fallen lassen. Er ist vertrauenswürdig, auch wenn mein Gebet noch nicht beantwortet ist. Auch wenn ich mir mein Leben vielleicht ganz anders vorgestellt habe, wenn ich vieles nicht verstehe, vielleicht kleine Dinge in Prüfung waren Flop oder diese Arbeitsstelle schien Gottes Führung zu sein, dann geht es völlig schief. Da ist eine Freundschaft zerbrochen, die Sehnsucht nach einem Partner ist nicht erfüllt, Ehe ist immer noch schwierig, Kinder machen immer noch Sorge. Die Krankheit, die einen plagt, ist immer noch nicht geheilt oder ein bisschen tiefer die inneren Wunden schmerzen immer noch, obwohl man mit Jesus unterwegs ist und im Gespräch ist. Die Trauer hat noch keinen Trost gefunden und auch sich ein Anliegen von vielen, unser Verlorener, dein Verlorener hat noch nicht zu Jesus gefunden. Deine Hoffnung auf Versöhnung hat sich noch nicht erfüllt. Und Geschwister in der Verfolgung sagen auch, warum kommt Gott nicht, warum kommt Jesus nicht wieder und macht diesem ganzen Elend ein Ende? Wir waren letzten Sonntag im Weihnachtsoratorium in Karlsruhe und da ist mir ein Vers aufgefallen, den habe ich nie so gehört, aber natürlich auch im Hintergrund dieser Predigt habe ich das sehr wahrgenommen, wenn da gesungen wird, Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, so gib, dass wir in festem Glauben nach deiner Macht und Hilfe sehen. Wir wollen dir allein vertrauen, so können wir den scharfen Klauen des Feindes unversehrt entgegengehen. Unversehrt entgegengehen. Wie kann man das verstehen bei Johannes? Nur mit dieser Zukunftsperspektive, adventlicher Weitblick, Johannes, sein Leben war nicht zu Ende durch diese Sache, sondern er war, ich nenne es, sage es jetzt mal mit Jesus, wie er zu dem Schächter am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er ist Jesus vorausgegangen in die Ewigkeit. Keine billige Vertröstung auf die Zukunft. Wir können viele Psalmen oder andere Bibelworte nur verstehen, wenn wir das Ganze im Blick haben, auf die Ewigkeit bei Gott. Es haben sich ja viele auch auf Psalm 91 berufen in den letzten Jahren im Blick auf Krankheit und Ansteckung und so. Und da wird auch deutlich, man wird nicht immer oder oft nicht, manchmal nicht bewahrt vor Krankheit, vor Dingen, vor Ansteckungen und so weiter. Aber die Zusage gilt, dass er seinen Engeln befohlen hat, dass er uns ans Ziel bringt. Ich sage es mit meinen Worten. Es ist keine billige Vertröstung. Und wenn Paulus sagt in Römer 8, was sollen wir jetzt hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir sind jetzt ein bisschen weiter schon, blicken ein bisschen weiter, als Johannes der Täufer das konnte. Er hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Also, dass die Auserwählten Gottes beschuldigt werden, ist Realität. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer konnte Johannes von der Liebe Gottes scheiden? Hier ist die Rede von Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Blöße oder Hunger, Gefahr oder Schwert. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also diese Geschichte von Johannes der Täufer mit Ewigkeitsperspektive zu sehen, ich denke, das hilft. Also mir, diese Geschichte geht jetzt auch schon einige Wochen wieder mit mir, und denke, ja, egal was geschieht, ich möchte, und Gott gebe Gnade zu, am Vertrauen zu ihm festhalten, egal was passiert, egal was nicht beantwortet wird, egal was passiert. Also nicht, ich möchte nicht festhalten, dass Gott mich um jeden Preis heilen muss und so weiter und so fort, sondern ich weiß, er hat einen guten Weg mit mir, auch wenn ich im Zweifel des Advents unterwegs bin, wenn ich auf sein Kommen warte, aber ich weiß, er ist gut, er ist mit unterwegs und ich habe da eine Geschichte gelesen und mir ist es gestern, habe ich das auch so ein bisschen erfunden, so Ermutigung so auf dem Weg von Gott her mit dieser Begegnung und da ist ein Mann, das ist ein Sterbender und ein anderer kommt zu ihm und fragt ihn, was er ihm Gutes tun könne und der sagt zu ihm, sing mir das Lied, so ein bisschen älter, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Und der singt und der Lobgesang ist dann verklungen und der Sterbende sagt, sing nochmal, sing mir das nochmal. Und dann fragt der Besucher, warum hast du mich gerade um dieses Lied gebeten? Und er sagt, weil mein Herz so fröhlich ist. Einst murrte und haderte ich gegen meine Krankheit, nun bin ich still geworden. Und in dieser Nacht hatte ich einen Traum. Der Herr Jesus trat an die Tür, stellte sich an mein Bett und sah mich barmherzig an. Josua, sagte er, du wirst mit mir im Paradiese sein. Meinst du nicht, dass man darüber allen Jammer vergessen kann? Keine billige Vertröstung auf die Ewigkeit, aber Ewigkeitsperspektive gerade im Advent zu haben, ich finde es total wichtig und auch hilfreich und stärkend. Und ich möchte euch jetzt einladen, zwei Dinge kann ich euch jetzt anbieten, also so vorweihnachtliches Geschenk, aber nicht von mir, sondern von Gott. Das Musikteam kann schon mal sich in Stellung begeben hier, dann können wir das so nahtlos auch machen. Jesus sagt zu Petrus, mal war vor ein paar Jahren war die Jahreslosung, er sagt dort, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Zu Petrus, ne, der sagt, hey, ich brauche keine Hilfe und was soll denn das jetzt, mein Glaube aufhören, ich bin da so stark und so vertrauensvoll. Und das sagt Jesus, aber Jesus sieht voraus und er weiß, dass Petrus in Anfechtungen und in Schwierigkeiten kommen wird, dass da Fragen kommen, die er nicht beantworten kann. Und Lebenssituationen, die ganz schwierig werden. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist so unser Geschenk von Leni und mir an euch auch, dass wirklich wer so unterwegs ist im Advent jetzt im Schatten des Zweifels, der sagt, ich bräuchte so eine Stärkung von Gott, dass wir für diese Person beten. Ihr müsst uns gar nicht das Thema sagen. Ihr könnt auch ein Stichwort sagen, um was es geht, aber müsst ihr gar nicht, sondern ich bin unterwegs im Stand des Zweifels. Bitte betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört, dass ich gestärkt werde, auch wenn die Lösung noch nicht da ist, wenn ich die Antwort noch nicht kenne. Das ist so unser Angebot für alle, die im Schatten des Zweifels unterwegs sind. Und ich bitte euch einfach, wer das nach dem Gottesdienst annehmen möchte, bevor die Stühle alle wegräumen und so, einfach hier nach vorne kommen. Wir werden da vorne sein. Das ist eine und das zweite, das ist einfacher, da muss man gar nicht nach vorne kommen, da muss man nur aufstehen, darf man nur aufstehen. Jesus, auch im Schatten des Zweifels, Vertrauen auszusprechen, dein Vertrauen auszusprechen. Wir haben ein wunderschönes Lied, wir können es als Gebet jetzt auch singen, da lade ich ein, als Gebet und auch als persönliches Bekenntnis. Ihr bringt also das zusammen, eure Fragezeichen mit dem, was Gott euch schenken möchte, auch in diesem Lied. Das heißt, dir gehört mein Lob. Kennt ihr das? Da gibt es einen Satz, wo ich immer denke, soll ich weiter singen oder nicht? Ich lese euch den gleichen Schluss vor. Dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt, kein Problem, das kriegen wir hin. Ne? Das funktioniert, blieben wir auch. Dir gehört mein Lob, wenn ich mich verloren fühle, das kommt jetzt schon so ein bisschen in den Schatten des Abends, in den Schatten des Zweifels. Dir gehört mein Lob, selbst wenn ich im Dunkeln stehe. Denkt an Johannes, denkt an eure Situation vielleicht. Dir gehört mein Lob, wenn das Leben es gut mit mir meint. Das ist wieder einfacher wahrscheinlich. Dir gehört mein Lob, wenn der Weg nicht einfach ist. Auch da. Wenn mein Lobpreis sich mit Leiden mischt, da wird es schon schwieriger. Und dann kommen diese zwei Zeilen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Dir gehört mein Lob. Das ist so für mich das, was diese Geschichte, wozu uns diese Geschichte ermutigen, auch ermächtigen möchte durch Gott, dass er das schenkt, dass dieses Bekenntnis, dass wir das singen, Wer will das mitsingen zu seiner persönlichen Stärkung und auch zum Bekenntnis vor Gott? Ja, ich möchte bei dir bleiben, auch trotz unbeantworteter Fragen, trotz fehlender Lösungen, trotz Leiden oder was auch immer. Und ich glaube, da kommt dann doch eine Menge Licht auch rein in den Advent, auch vielleicht in der Schatten noch bleibt, aber das Licht ist auch da. Ne? Die Fragezeichen nehmen wir vielleicht immer noch mit, aber die Hoffnung, dass vielleicht nicht erst in der Ewigkeit, aber wenn, dann ganz sicher in der Ewigkeit die Dinge alle ändern. Lasst uns dieses Lied miteinander singen. Dir gehört mein Lob. Ich bitte euch aufzustehen.